Deutschlandfunk, Andruck.
Bei den Israelis hat sich der 4. November 1995 in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. So ziemlich jeder erinnert sich, wo er war und was er an jenem Tag tat, als Yitzhak Rabin ermordet wurde. Am Abend eben des 4. November 1995, bei der größten Friedensdemonstration in der Geschichte des Landes, wurde der damalige Ministerpräsident von einem Fanatiker erschossen. Bis heute ist das eine Zäsur, denn kein anderer Politiker hatte den Friedensprozess im Nahen Osten so weit nach vorne gebracht. Über Rabin und seine Entwicklung zur Ikone der Versöhnung hat Itamar Rabinowitsch eine Biografie geschrieben. Yitzhak Rabin, als Frieden noch möglich schien, lautet der Titel des Buches, und Ina Rotscheid hat es für uns gelesen.
Es ist der Abend des 4. November 1995. An die 200.000 Menschen sind ins Zentrum von Tel Aviv gekommen, zu der bislang größten Friedensdemonstration des Landes. Für Ministerpräsident Yitzhak Rabin ist es einer der Höhepunkte seines politischen Lebens. Zusammen mit Shimon Peres und Yasser Arafat hatte er im Jahr vorher den Friedensnobelpreis erhalten. Und niemals zuvor, so schien es damals, war man dem Frieden in der Region so nah. Rabin war zur Symbolfigur für Ausgleich und Verständigung geworden. Dabei war Yitzhak Rabin nicht immer der flammende Kämpfer für den Frieden und auch keine charismatische Führungsfigur gewesen, im Gegenteil. Seine Karriere begann er als Soldat im Unabhängigkeitskrieg von 1948. Er galt als einer der Architekten des ruhmreichen Sieges von 1967, als Israel Krieg gegen fast alle seine Nachbarn führte und sein Territorium am Ende fast verdreifachte. Der Mensch Rabin war scheu, wortkarg und nachdenklich.
Für gewöhnlich war er schüchtern und introvertiert. Und mit Menschen, die er nicht kannte, verhielt er sich oft unbeholfen. Oberflächlicher Smalltalk und ungezwungene Herzlichkeit waren ihm fremd. Sein Händedruck war überraschend schlaff. Einfach nicht das, was man von einem durchsetzungsstarken Militär erwartete. Weder hatte er Ben-Gurions prophetisches Feuer, noch Levi Eschkols warmherzige Eleganz. Nie gab es Rabin-Sprechchöre, wenn er vor einer Menge stand.
So umschreibt ihn Itamar Rabinowitsch in seiner Biografie. Der Autor war in den 90er Jahren israelischer Botschafter in Washington. Er war Rabins Chefunterhändler bei den Gesprächen mit Syrien und kannte ihn gut. Dieser persönliche Zugang ist eine der Stärken des Buches. Über Rabins politischen Verdienst kann man in den Geschichtsbüchern nachlesen, nicht jedoch über seine Gedanken und Zweifel, die ihn im Innersten bewegten. So schildert der Autor beispielsweise, dass ausgerechnet Rabin, der bis heute als einer der Helden des Sechstagekrieges gilt, damals ein zaudernder, zweifelnder Mensch war, der sogar über Rücktritt nachdachte.
Man merkte das daran, dass er ständig Beschlüsse wieder rückgängig machte, extrem pessimistisch und entscheidungsschwach schien. Am Abend des 23. Mai konnte Rabin der doppelten Wucht von körperlicher Erschöpfung und brennender Sorge nicht mehr standhalten. Später schrieb er diese Erschöpfung der über eine Woche andauernden pausenlosen Arbeit zu, dem Schlafmangel, dem Kettenrauchen und den Schuldgefühlen.
Der Autor zeichnet ein Bild von Rabin, ohne ihn zu verklären. Ein verantwortungsvoller Mensch, direkt, integer, der eine Überzeugung hatte, nämlich, dass allein Frieden die beste Sicherheitsgarantie für Israel sein kann. Mit seiner Art eckte Rabin an. Auch seine Karriere verlief keineswegs geradlinig. Immer wieder musste er Rückschläge einstecken. Einer der größten Tage im politischen Leben von Rabin ist der 13. September 1993. Im Rosengarten des Weißen Hauses reichen er und Palästinenserführer Yasser Arafat sich die Hand und besiegeln damit das Osloer Friedensabkommen. Rabin sagt damals:
"We who have fought against you.
Wir, die wir euch Palästinenser bekämpft haben, sagen euch heute mit lauten und klaren Worten, es wurden genug Blut und Tränen vergossen. Es ist genug."
Doch nicht alle Israelis liebten Rabin für seine Politik. Für Nationalreligiöse und die Siedlerbewegung war er ein Verräter, der jüdisches Land dem Feind überlassen hatte. Auf Israels Straßen kam es nach dem Osloer Abkommen zu wütenden Protesten. Rabin-Puppen wurden verbrannt, er bekam Morddrohungen. Es ist der orthodoxe Jude Yigal Amir, der am Ende Worten Taten folgen lässt. Mit zwei Schüssen tötet er Yitzhak Rabin, als dieser bei der Friedenskundgebung in Tel Aviv gerade die Bühne verlässt. Wenige Stunden später vermelden die Nachrichten Rabins Tod im Krankenhaus. Ein Ereignis, das auch den Friedensprozess nachhaltig beeinflusste. Ein halbes Jahr nach dem Mord gewinnt Benjamin Netanyahu die Wahlen und wird erstmals Ministerpräsident. An die Zwei-Staaten-Lösung, auf die Rabin hinarbeiten wollte, glaubt heute in Israel keiner mehr ernsthaft. Ein Mann wie Rabin fehlt heute, so die Diagnose des Autors Itamar Rabinowitsch. Jemand, der mutige Entscheidungen trifft und sein Volk davon überzeugen kann, sich auf Zugeständnisse und Risiken einzulassen, ohne die ein Frieden nicht möglich ist.
Was ihm an Charisma fehlte, kompensierte er durch seine natürliche Autorität, Direktheit und Integrität.
So jemand sei derzeit in Israels Politikerriege nirgends zu finden. Ohne es auszusprechen, kritisiert Rabinowitsch damit auch die Politik von Benjamin Netanyahu. Manchmal können eben auch Diplomaten direkt sein.
In einem Land, das noch immer mit denselben grundsätzlichen Problemen zu kämpfen hat wie zu Lebzeiten Rabins, ist die Sehnsucht nach einer Führungspersönlichkeit von seinem Format und seinen Qualitäten immer wieder schmerzlich zu spüren.
Itamar Rabinowitsch, Autor des Buches Yitzhak Rabin, als Frieden noch möglich schien, eine Biografie. Im Wallstein Verlag erschienen, übersetzt von Heike Lutosch, 308 Seiten, 24,90 €.